Vom Kriegsfürsten zum Staatsmann. Die erfolgreiche Bündnispolitik und der Einsatz von Gewalt war ein wichtiger Grundpfeiler von Mohammeds Erfolg in Medina. Es wäre allerdings ein Trugschluss zu glauben, seine Position fußte allein auf militärischer Stärke und starken Allianzen. Denn zentrales Motiv seines Handelns war nach wie vor die Idee, die Araber unter einem Dach zu einen, das Allah heißt. In Mekka hatte er versucht, mit Worten zu bekehren, in Medina schaffte er es mit Taten und Fakten. Für ihn war alles, was er tat, Auftrag Gottes, der die Araber durch diesen Auftrag zum neuen, auserwählten Volk gemacht hatte. Erst jetzt spricht der Koran vom Islam als einer Religion und nicht länger nur von einem Glauben. Der Koranvers, die Religion bei Allah ist der Islam, Sure 3,19, stammt aus der Medina-Phase. Mohammed formte hier nicht nur eine schlagkräftige Armee, sondern eine Gemeinde, die der Kern eines Staates wurde. Was in Mekka als soziale und spirituelle Revolution begonnen hatte, wurde in Medina zu einer politischen. Dass die islamische Zeitrechnung weder mit Mohammeds Geburt noch mit den Anfängen seiner Bewegung in Mekka beginnt, sondern erst mit seiner Auswanderung nach Medina, ist ein klarer Beleg dafür, dass der Staat im Islam der Träger der Botschaft und der Gesetze der Religion ist. Deshalb stimmt die Behauptung nicht, im Islam gebe es keine Kirche. Die Kirche im Islam ist der Staat selbst. Das macht die Idee der Säkularisierung im Islam zu einem Paradox. Denn sie würde nicht Kirche und Staat trennen, sondern den Staat von innen aushöhlen. Das erklärt auch, warum der Islam als Glaubens- und Gesellschaftssystem für Mohammeds Nachfolger zu einem entscheidenden Machtinstrument wurde. Und es erklärt, wie wir später noch sehen werden, warum der Sufismus als spirituelle Revolution gegen die Machtbestrebungen des Islam ebenso wenig von Erfolg gekrönt war, wie die Philosophie als intellektuelle Revolution gegen dessen Dogmen. Allein die islamische Orthodoxie blieb, mit wenigen Ausnahmen in der Geschichte des Islam, der Maßstab für die verschiedenen Machthaber und ihre Untertanen. Mohammed gab seiner Gemeinde Strukturen, Gesetze und klare Ziele vor. Das schlägt sich auch im Koran nieder. Die spirituellen und apokalyptischen Passagen verschwinden allmählich, an ihre Stelle treten Kriegs- und Handlungsanweisungen. Gebote, Verbote und Regeln, etwa zum Verteilen von Kriegsbeute, ersetzen die Einladung des frühen Koran zu Verzicht, zum Nachdenken und Meditieren. Aus der Botschaft des poetischen Schafhirten wird das Manifest eines machtbewussten Staatsmannes, der es verstand, die unterschiedlichen Stämme von Medina einzubinden. Auch die jüdischen Stämme holte Mohammed zunächst mit ins Boot und gewährte ihnen Glaubensfreiheit. Er brauchte ihre Unterstützung und verpflichtete sie, Medina im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Außerdem sollten sie seine ersten Feldzüge finanzieren. Es war jene Phase, in welcher der Koran die Juden noch als gläubige Leute des Buches bezeichnete. Die Juden in Arabien erwarteten damals die Rückkehr ihres Messias und Mohammed hegte die Hoffnung, dass sie in ihm diesen Erlöser sehen könnten. Tatsächlich berichtet ein byzantinisches Dokument namens Doctrin Jacobi aus dem Jahr 634 von einem arabischen Propheten, den manche Juden als den Messias betrachteten. Für einige seiner neuen Geh- und Verbote für die Gemeinde griff Mohammed auch auf jüdische Traditionen zurück, etwa bei Reinigungsritualen, dem Verzicht auf Schweinefleisch und der Gebetsrichtung, die anfangs gen Jerusalem wies. Selbst das Wort Scharia, der Weg, ist nichts anderes als die direkte Übersetzung des hebräischen Halakha, mit dem die jüdischen Gesetze bezeichnet werden. Doch nach der Schlacht von Badr änderte sich Mohammeds Umgang mit den Juden, die er in den folgenden Jahren systematisch aus der Stadt vertreiben ließ.